Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Heute haben wir uns das Thema Metro Exodus vorgenommen. Ein Spiel, was schon am 14. Februar 2019 herausgekommen ist, also schon so ziemlich genau vor einem Jahr. Was aber aktuell auch im Game Pass drin ist und deswegen vielleicht für viele dann auch nochmal aktuell geworden ist. Und ja, dieses Thema ist ein größeres Gewicht und das kann nur von zwei Verstrahlten besprochen werden. Deswegen habe ich mir als Mitmoderator für heute den Andreas dazu geholt. Hallo Andreas.
Ja, hallo Thomas, hallo an die Zuhörer. Schön wieder hier zu sein.
Ja, genau. Danke, dass du dabei bist. Metro Exodus. Ich weiß, du hast das Spiel schon vor einiger Zeit, nämlich glaube ich zum Release schon geholt. Ich selber bin jetzt über den Game Pass eingestiegen, hab's auch in mehreren Etappen gespielt, das vielleicht mal vorweg. Ich habe auf der Xbox One X gestartet mit dem Spiel, das schon vor, ich sag mal, 3-4 Monaten, auf jeden Fall vor Weihnachten, weil ich natürlich neugierig war, das war ja auf der E3 groß beworben worden und deswegen wollte ich mal gucken, wie es aussieht. Hat mich dann am Anfang zwar fasziniert, aber nicht so richtig gefesselt und jetzt Anfang des Jahres, hatte ich ja schon im Podcast erzählt, habe ich meinen PC aufgerüstet, konnte jetzt auch am PC reinspielen und da sucht man sich dann natürlich die Titel aus, die dann vielleicht auch grafisch was hermachen, habe dann den Titel wieder installiert und habe es dann in einem Rutsch durchgezockt, so viel schon mal vorweg. Und ja, deswegen meine Frage an dich erstmal, Andreas. Metro Exodus ist ja auf allen möglichen Plattformen vorhanden. Wo hast du es gespielt?
Ich habe es mir direkt zu Anfang auf dem PC geholt, was natürlich auch gleichzeitig heißt, ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, es gab ja diese große Kontroverse, weil es ja für ein Jahr lang jetzt exklusiv war im Epic Store. Das heißt, wenn du es auf dem PC spielen wolltest, kamst du um Epic nicht drumherum, du musstest es darüber installieren, was an sich jetzt nicht schlimm wäre. Das Problem war nur, und deswegen gab es da eben diese Kontroverse zu, dass bei den Vorbestellungen noch gesagt wurde, man kann das Spiel über Steam halt erwerben und dann darüber spielen. Und kurz vorher hat man gesagt, so nein, wir haben jetzt einen Deal mit Epic und das wird jetzt erstmal für eine Zeit lang halt da exklusiv sein. Ich glaube, da hat man auch noch nicht gesagt, wie lange der Deal ist, aber ja, das war natürlich ein extrem schlechter Start, weil viele sich auf den Schlips getreten fühlten. Für mich war es insofern egal, als ich mir dachte, ich habe eh schon auf dem PC von jedem Publisher einen Store auf meinem Rechner und habe 1000 Kanäle, da macht jetzt einer mehr oder weniger jetzt auch nicht so den großen Unterschied und habe es mir dann halt eben bei Epic geholt und meinen Spaß damit gehabt. Aber ja, es gab auf jeden Fall dieses leidige Thema um Steam, aber mittlerweile ist es ja auch im Steam Store drin und sollte eigentlich jetzt für jeden erreichbar sein, der es spielen möchte.
Ja, mit den verschiedenen Launchern ist tatsächlich etwas nervig. Jetzt, wo ich meinen PC neu aufgesetzt habe, du musst die ganzen ja einzeln wieder installieren. Jeder möchte am liebsten zum Start des PCs direkt von alleine mit erscheinen. Irgendwie ein bisschen nervig ist das Ganze schon, aber an sich auch kein Hinderungsgrund. Es ist halt leider eher so wie bei allen anderen Plattformen auch, wo man gut Geld verdienen kann, gibt es mehrere Anbieter. Ist dann so. Wobei mit dieser einjährigen Exklusivität auf dem PC fand ich ja ganz interessant, zumindest an der Stelle, dass das ja durch den Game Pass dann unterwandert worden ist, weil im Game Pass war es dann auch schon irgendwann eben so Herbst bis Ende letzten Jahres dann für den PC erhältlich. Man konnte es dann natürlich dann, ich behaupte jetzt einfach mal, nicht kaufen, weiß ich jetzt aber auch gar nicht so genau, aber zumindest konnte man es da auf die Art und Weise dann auch ohne den Epic Store schon genießen. Das fand ich dann auch ganz interessant eigentlich.
Ja, okay, das ist wirklich nochmal ein interessanter Einwand. Aber jetzt mit der Wartezeit, das Schöne ist natürlich, wenn man sich jetzt auf Metro stürzt, kann man direkt auch noch dazu zwei Erweiterungen direkt spielen, denn die zweite ist vor kurzem erschienen und damit ist, glaube ich, das Paket auch komplett, weil zu Anfang wurde gesagt, es sollen zwei Story-Erweiterungen kommen. Die sind da. Das heißt, jetzt hat man auf jeden Fall auch das komplette Paket, wenn man denn so möchte.
Ja, gut, das ist ja bei Spielen mittlerweile eigentlich fast immer so, dass es am cleversten ist, mit der Game of the Year Edition einzusteigen. A, ist es dann komplett gepatcht und zum anderen hat man natürlich die Vorteile, dass dementsprechend dann vielleicht auch schon der DLC bis dahin erhältlich ist. Aber du hast mir vor dem Start des Podcasts schon gesagt, du konntest zumindest zum Start des Spiels auch schon eine Variante kaufen, wo alles mit drin war, ne?
Genau, ich habe schon das im Prinzip komplett gekauft. Ich meine, es ist ja durchaus üblich, dass Spiele mittlerweile in verschiedenen Versionen angeboten werden und dann spricht man ja immer davon, man hat dann das Hauptspiel mit einem Season Pass, was dann immer unterschiedlich gehandhabt wird, aber in dem Fall bedeutet es einfach, ich habe das Spiel gekauft und dann waren halt eben schon direkt im Preis inbegriffen diese zwei DLCs, die jetzt eben erschienen sind und ja, aktuell stecke ich tatsächlich noch im zweiten DLC, ansonsten habe ich soweit alles durch.
Ja, und ich habe nur den ersten, also quasi nur das Basisspiel gespielt. Ich würde sagen, ich habe da nachher dann auch nochmal ein paar Fragen zur Story, was den DLC angeht, aber da kommen wir später zu. Ich würde sagen, am Anfang bleiben wir noch ein bisschen spoilerfrei zum Spiel. Ja, ich hatte eben schon gesagt, es ist vor einem Jahr erschienen. Herausgeber des Spiels oder als Publisher ist Deep Silver in Erscheinung getreten. Das Spiel selber ist vom klassischen Metro-Team 4A Games hergestellt worden. Insofern kann man sich da auf kompetente Leute verlassen, die das Spiel gemacht haben. Ich weiß nicht, inwiefern ihr als Hörer den ersten und den zweiten Metro-Teil gespielt habt. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal die Prämisse von dem Spiel. Es ist so, dass die zivilisierte Welt untergegangen ist. Es hat einen Atomkrieg gegeben. Die Oberfläche ist großflächig verseucht und die Menschheit hat sich als als kleine Konklave in Moskau in die Metro zurückgezogen, weil hier in den Tunneln die Strahlung so gering ist, dass man dort leben kann, aber an der Oberfläche ist alles verseucht, die Menschheit kann nur für kurze Stippvisiten an die Oberfläche gehen, um vielleicht nochmal Lebensmittel oder Nahrung zu suchen. Oder Medikamente oder ähnliches. Gleichzeitig hat die starke Strahlung zu starken Mutationen geführt, die in der Regel zwar nicht die Menschen betrifft, aber eben die Umwelt. Das heißt, es gibt viele Tiere, die mutiert sind. Das Ganze hat dann schon fast einen Fantasy-Charakter, weil die auch von den Bewohnern der Metro liebevoll als Dämonen bezeichnet werden. Das heißt, man hat riesige Fledermäuse, die fast schon so drachenartig über den Himmel kreisen. Ratten sind riesig mutiert, haben so eine Art Wolfsgröße und alles ist sehr fantastisch, aber für mich immer noch in der Art und Weise, dass es glaubwürdig erscheint. Wie sieht's da bei dir aus, Andreas? Wie hast du so die Umgebung und den Grundstory-Ansatz vom Spiel wahrgenommen?
Ja, also erstmal muss man ja sagen, wir sind ja auf jeden Fall in einem sehr düsteren Setting unterwegs, in einer Welt, die dann halt eben gerade einen atomaren Krieg hinter sich hat. Alles draußen ist verseucht. Es gibt nur noch das Leben in der Metro. Und wie du sagst, es gibt Mutanten und die sind aber entlehnt an real existierenden Lebewesen, die sich dann halt scheinbar über die Strahlung, über das verseuchte Umfeld dann halt verändert haben. Aber im Endeffekt würde ich sagen, noch alles in einem glaubwürdigen Rahmen. Da, wo es dann etwas mehr in die Fantasy-Richtung geht, sind so Anomalien, die man finden kann. Da sind bestimmte Ereignisse, die dann entweder mit Elektrizität zu tun haben oder Gravitation, die manchmal irgendwie verändert scheint. Und man hat auch schon mal Passagen in dem Spiel, wo man halt tatsächlich irgendwie Geister sieht von Verstorbenen. Also es gibt schon so eine gewisse übernatürliche Ebene, auch wenn die jetzt nicht extrem aufgebauscht ist, sondern immer so ein bisschen im Hintergrund ist. Aber es gibt schon einige Sachen in dem Spiel, die etwas Höheres andeuten, ohne dass es dann halt alles jetzt überschatten würde.
Ja, wobei, und das finde ich insofern ganz geschickt gemacht eigentlich, dass gerade wenn diese Anomalien und diese Visionen auftreten, dass das immer auch in Bereichen ist, wo starke Strahlung ist, wo für mein Empfinden das eben nicht klar ist, liegt das daran, weil der Körper gerade so durch die Strahlung beansprucht ist, quasi fantasiert derjenige, oder ist es tatsächlich so, dass er da Visionen hat?
Man
Und
könnte so ein bisschen vielleicht diesen Film Pans Labyrinth so ranziehen, dass man so überlegt, so ist es jetzt im Kopf von demjenigen oder ist das
genau.
tatsächlich gerade wirklich da? Weil natürlich diese Welt, in der man sich bewegt, also sobald man aus dieser vergleichsweise sicheren Umgebung der Metro rausgeht, muss man ja auch oft mit seiner Gasmaske rumlaufen und immer seine Luftfilter wechseln, weil alles irgendwie schädlich ist. Und ich denke mal, man kriegt halt trotzdem immer noch einerseits natürlich die Strahlung ab, aber man atmet mit Sicherheit auch ab und zu dann auch mal ein bisschen Negatives ein und man kann sich auch eigentlich nicht so ganz auf seinen eigenen Kopf verlassen, was da so alles passiert außerhalb.
Ja, und das wird jetzt so ein bisschen die alten Teile spoilern, was ich jetzt sage. Insofern, wer es noch komplett unbefleckt spielen will, aufgepasst. Ich finde, dass gerade Metro 1 und 2 noch viel mehr eigentlich in die Schiene mit diesem übernatürlichen Gang ist, zumal ja da auch so eine Art Alienrasse im Spiel Bestandteil ist. Und das hat man ja im dritten Teil quasi mehr oder minder außen vor gelassen, was ich jetzt aber auch nicht schlecht finde, weil das hat mir tatsächlich an den ersten zwei Teilen am wenigsten gefallen. Ich fand es ganz gut, dieses, ich nenne es mal Tschernobyl-Setting zu haben. Aber mit den Aliens war für meinen Geschmack auch irgendwo unnötig. Und das hat man eigentlich im dritten Teil jetzt mehr oder minder weggelassen. Oder zumindest, ich habe es nicht gefunden. Da wäre die Frage, ob du dazu irgendwas anderes noch sagen kannst.
Nö, das hat man ganz klar zurückgefahren. Das war für mich auch irgendwo eine Überraschung, das dann zu sehen, dass dann eben dieses Element dann irgendwann auftauchte. Aber man hat das irgendwie nicht weiter verfolgt in den Spielen. Jetzt weiß ich aber auch nicht so ganz, die Spiele basieren ja irgendwie auf einer Romanreihe. Und ich weiß halt nicht, inwieweit man damit angefangen hat, sich erstmal den Roman vorzunehmen und sich dann vielleicht davon entfernt hat oder inwieweit das Spiel immer noch den Ereignissen des Romans folgt. Da weiß ich halt leider nicht, wie man sich da jetzt verhalten hat. Insgesamt hat man auf jeden Fall scheinbar nicht alles genauso fortgeführt, wie man es im ersten Metro begonnen hat. Was ich persönlich jetzt aber nicht schlecht finde. Ich finde das, worauf man sich am Ende konzentriert hat, war dann auch das, was für mich dann so die Stärken von Metro waren und sind.
Ja, ganz genau. Aber damit hat man schon eine, finde ich, starke charakterliche Veränderung des Spiels vorgenommen. Denn in den ersten zwei Teilen dreht sich halt sehr, sehr viel um diese andere Rasse. Wie gesagt, also ich glaube, es ist auch gar nicht ganz klar, ob es Außerirdische sind oder ob es einfach nur eine andere Art von Zivilisation ist, die auf der Erde mit uns zusammen wohnt und die ein bisschen sickig geworden ist, dass die Menschen mit den Atomwaffen alles kaputt gemacht haben.
Ja, es gibt ja in dem Spiel so ein, ich sag jetzt mal, unterschwelliges Moralsystem. Es gibt in dem Spiel Entscheidungen, die man treffen kann, ohne dass das Spiel dir direkt sagt, dass das jetzt positiv oder negativ ist, was du da machst, oder dass das überhaupt eine Auswirkung jetzt so direkt hat. Aber es gibt so gewisse Ereignisse, wo das ist bestimmt schon mal aufgefallen, wo dann auf einmal der Bildschirm so ein bisschen komisch flackert oder aufleuchtet und dann weiß man, okay, es war gerade ein Ereignis, was das Spiel für sich irgendwie gerade im Hintergrund aufgenommen hat, dass du es gemacht hast oder dass du eine Situation so gelöst hast und es beeinflusst ein bisschen das Ende. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Enden alle aussehen können, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es halt mehrere Endmöglichkeiten gibt in dem Spiel.
Ja, also ich glaube, es gibt also konkret zwei, weil ich
Okay.
habe auf YouTube am Ende dann geguckt, weil, ja, zum Ende kommen wir, würde ich sagen, später alles der Reihe nach, aber
Nee, weil
ja,
du hast
man
auch
hat,
gerade die alten Teile erwähnt, da war das ja auch dann
nee, genau,
sehr.
nee, ich wollte jetzt aber jetzt nicht schon das Ende quasi am Anfang des Podcasts
Ach
spoilern,
so, nee,
weil
das war
das
jetzt auch
vielleicht
nicht meine Intention. Ich
eine,
wollte nur eben sagen, dass es
genau,
halt so was
ja,
Unterschwelliges
genau.
gibt, wo das Spiel scheinbar dann auf jeden Fall dann auch so deine Taten so ein bisschen beurteilt und es im Spiel
Genau.
scheinbar auf jeden Fall nicht egal ist, ob man da jetzt als Rabauke rumläuft oder als guter Samariter oder was auch immer.
Genau. Ja, jetzt hatten wir schon so ein paar Dinge angesprochen, die sich storytechnisch geändert haben vom zweiten zum dritten Teil. Was sich vor allen Dingen vom Gameplay her geändert hat, ist, dass man aus diesen tatsächlich metroartigen Schlauchlevels in eine Open World gewechselt hat, die zwar in Kapiteln erzählt wird, das heißt, man hat also diverse große Gebiete, die man im Spiel bereist und dann dementsprechend auch erforschen und erleben kann, aber das ist so die größte Änderung eigentlich, dass man nicht mehr auf diesen vorgegebenen Pfaden läuft, ohne sich aber in einer generischen Welt zu verlieren. Und das ist eine der ganz, ganz großen Stärken von Metro, dass man hier an jedem Haus, an jeder Ecke merkt, das ist alles per Hand mit sehr viel Liebe zum Detail geschaffen worden. Und klassisch startet man, das Spiel heißt ja nun mal Metro, dann auch wiederum in Moskau. Man spielt wieder Artyom, den Hauptcharakter der ersten zwei Teile. Und die Geschichte wird, wenn man so will, nahtlos weitererzählt. Und begibt sich auf eine Expedition an die Oberfläche mit seiner Partnerin zusammen. Das ist die Tochter des Kommandanten dieses Metro-Lagers. Und relativ schnell in diesem ersten Level findet man dann heraus, dass eben anders als in den ersten zwei Metro-Teilen geglaubt, die Außenwelt nicht komplett tot ist, sondern dass es noch Menschen außerhalb von Moskau gibt. Und man begibt sich dann über zwei Umwege relativ schnell auf einen Zug und kann mit diesem Zug dann eben Moskau verlassen und Russland bereisen auf der Suche nach anderen Menschen und nach anderen Wohnmöglichkeiten, um vielleicht ein Leben wieder unter freiem Himmel irgendwann antreten zu können. Und das ist eigentlich so der Hauptstorybogen, den das Spiel hat. Und diese Reise ist insofern eben eine schöne Möglichkeit, dann auch verschiedene Orte, Szenarien, Settings zu erleben, sodass man eben in diesem Spiel nicht mehr nur die engen Schlauchlevel aus Moskau hat, die sehr sehr atmosphärisch waren, aber auch auf eine gewisse Art und Weise sehr eng und bedrückend. Und hier gibt's eben auch noch ganz, ganz andere Stationen. Und ich würde sagen, da sprechen wir jetzt einfach mal so über die verschiedenen Stationen, die man so im Spiel erlebt und wie man überhaupt diese offene Spielwelt Stück für Stück für sich erschließen kann.
Ja, da hast du das ja schon sehr schön zusammengefasst. Was das Spiel macht, du hast ja eben schon diese Kapitel angedeutet. Es hat immer Kapitel, wo ein bestimmter Aspekt im Fokus liegt. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Du hast Kapitel, wo dann eben das, was du eben schon erwähnt hast, diese neuen Open-World-Abschnitte sind. Du hast Kapitel, die klassisch, sag ich mal, diese Schlauchlevel sind, die wir aus den Vorgängern auch kennen. Also man kommt auch später nochmal in Kapitel, wo dann der Pfad sehr klar vorgegeben ist. Und es gibt Kapitel, in denen eigentlich nur Dialoge geführt werden. Denn diese Zugreisen, wo man dann von Ort nach Ort fährt, werden nicht komplett einfach in der Videosequenz abgehandelt, sondern man hat dort Möglichkeiten, mit sämtlichen Leuten entweder aus seiner Militäreinheit, in der man sich ja befindet, dann halt zu reden oder mit dem Miller zu sprechen oder dann halt eben mit seiner Anna zu sprechen. Man kann diverse, auch sehr ausufernde Dialoge führen und einfach dann die ganzen Charaktere kennenlernen und sehr viel Story aufsaugen und den Charakteren näher kommen. Und dann gibt es halt eben die beiden anderen Arten des Spiels. Das sind die Open-World-Abschnitte und auch diese etwas, sage ich mal, eher schlauchigeren Abschnitte. Ein wichtiger Punkt, den man auch, denke ich mal, machen musste, um das ein bisschen einfacher zu handeln, was Open-World angeht. Vorher war das ja so, sobald man auch nur in die Nähe des Außenbereichs gekommen ist, war ja Gasmaske und Filterpflicht. Jetzt stellen wir ja fest, auch dadurch, dass ja draußen auch Leute leben, man hat nur bestimmte Bereiche, wo man eine Gasmaske zwingend braucht. Viele Bereiche kann man aber tatsächlich auch einfach so dann durchlaufen, ohne dann halt ständig Filter wechseln zu müssen. Also das Element wurde ein klein bisschen zurückgefahren und entschärft, damit auch Open World vernünftig dann tatsächlich funktioniert.
Ja. Ich finde sogar, das ist natürlich immer grundsätzlich alles Geschmackssache, aber ich finde, dass sich das ganze Spiel für mich wie so das perfekte Shooter-lastige wie ein perfektes Shooter-lastiges Open-World-Rollenspiel spielt. Das, wo ich sagen muss, wo ein Fallout mir etwas zu langsam und zu dröge ist und ich auch tatsächlich bis heute kein einziges Fallout mal durchgespielt habe oder annähernd auch nur tief reingespielt habe, im Gegensatz zu einem Skyrim, findet genau das Spiel für mich den perfekten Sweet Spot, wo ich sage, ich kann erforschen, ich kann mich mit anderen Leuten unterhalten, ich kann in einem gewissen Rahmen die Figur und die Waffen ausbauen und ich habe eine ganz tolle Rollenspielerfahrung, wenn ich das möchte, die ich hier erleben kann mit einem tollen Tempo, mit einer tollen Erzählweise, weil es gibt, finde ich, wenig Shooter, die eine so dichte Story erzählen wie dieses Spiel. Das ist schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil selbst Spiele wie ein neues Doom oder so, die ja auch eine Story erzählen, oder ein Wolfenstein, finde ich, kommen bei weitem nicht an die Storydichte und die Erlebbarkeit der Spielwelt heran, wie es dieses Spiel mir vermittelt hat. Oder fällt dir da irgendein anderes Spiel ein, was so eine rollenspielartige Shooter-Erfahrung bietet?
Wüsste ich eigentlich kaum. Würde mir spontan jetzt nicht so einfallen. Also nicht so, wie Metro gemacht ist, weil auf dem ersten Blick wirkt es nun mal halt wie der klassische Ego-Shooter, aber eben dieser extreme Fokus auf Story und Atmosphäre hast du kaum eigentlich in diesem Genre, ne? Ich meine, du hast einerseits halt auch wirklich diese Freiheiten jetzt auch in Metro Exodus, was dein Vorgehen angeht, wie du schleichst oder ballerst, aber auch die Dialoge und was für eine Bedeutung sie haben und wie du mit Charakteren interagieren kannst und auseinandergehen kannst, das ist schon irgendwo so dieses Alleinstellungsmerkmal einfach dieses Spiels. Und dann auch die Art und Weise, du hast auch gesagt, das hat nun mal halt auch irgendwo Rollenspielaspekte, aber ohne, dass du dann halt irgendwelche Skillpunkte levelst, sondern es bezieht sich so mehr auf dein Equipment zum Beispiel, was du nach und nach ausbauen, verbessern kannst. Du kannst an Waffen rumschrauben, du kannst Nachtsichtgeräte finden oder deinen Kompass verbessern oder was auch immer. Und du hast dann auf der anderen Seite halt einfach so eine Art, ich sag jetzt mal, Beziehungssystem, dass sich halt eben die Beziehung zu bestimmten Charakteren dann halt verändert im Spiel und du kannst sie dann halt auch eben etwas beeinflussen.
Ja. Und es ist aber auch alles so optional gehalten, dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel diese Zugfahrt-Dialoge einfach mehr oder minder zu überspringen. Ich glaube nicht alle, aber man kann wahrscheinlich irgendwie 80% überspringen von dem, was einem dort angeboten wird. Wenn man es eilig hat, in meinen Augen verpasst man dann zwar eine der großen Stärken des Spiels, aber wenn man einfach nur Lust hat, sich da schnell durchzuballern, auch das ist möglich. Und auch viele der optionalen Quests sind tatsächlich optional, dadurch, dass man eben hier kein Rollenspiel-Level-System hat, ist es dann an der Stelle auch egal, ob man jetzt jemand anderem die Gitarre holt oder nicht, oder ob man einem Kind irgendwie eine verlorene Puppe besorgt. Die Belohnungen, wenn man das macht, sind dann eben optionale Gerätschaften, wie zum Beispiel eben so ein Nachtsichtgerät, was man dann per Zufall im gleichen Gebäude findet, wie da, wo es dann vielleicht auch die Gitarre gab, oder ähnliches, aber man muss sich da nicht drum kümmern und dadurch kann man die Story dann auch so in dem Tempo genießen, wie man das selber erleben möchte.
Das ist richtig. Also das Spiel zwingt einem keinerlei Grinding auf oder irgendwas in der Richtung. Also man kann theoretisch alles abkürzen. Es gibt so einen gewissen, sag ich mal, Grundstock an Dialogen, den man führen muss. Es gibt dann tatsächlich manchmal dann so ein aufploppendes Symbol, dass ich aus einem Dialog frühzeitig rausgehen kann, aber ich kann ihn auch verlängern. Und das Witzige ist, die Dialoge bieten auch so ein bisschen manchmal interaktive Elemente. Ich kann nebenbei meinen Wodka trinken, ich kann eine Zigarette rauchen und solche Dinge. Das hasse ja sonst ja eigentlich auch nicht wirklich in Spielen. Aber ich meine, die Dialoge können halt wirklich länger ausfallen und dann ist es so ganz nett, dass man dann halt eben diese kleinen Elemente drin hat. Muss man natürlich nicht machen, aber kann man machen und gibt dann halt eben nochmal so einen kleinen Atmosphäre-Bonus dann obendrauf.
Ja, finde ich auch. Das ist sehr, sehr atmosphärisch, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, also erstes Kapitel ist eben Moskau, das hatten wir eben schon gesagt. Im zweiten kommt man in so eine Art ja, Sumpflandschaft, kann man es so umschreiben. Man hat also teilweise eben Wasserflächen, in denen riesige Krebse schlummern und ähnliches. Und auf der anderen Seite eben dann auch Gebäudestrukturen, die dann aber dementsprechend teilweise eben im Sumpf versinken. Hat eine herrlich abgewrackte Umgebung. Alles ist eben, das sieht man, seit Jahren der Verwitterung ausgesetzt und dementsprechend heruntergekommen. Aber schon im ersten Gebiet stellt man fest, dass es Menschen gibt, die außerhalb dann auch wohnen und mit denen man dann in Konflikte in der Regel tritt, weil natürlich jeder für sich die Ressourcen sammeln will. Teilweise gibt es dann so komische Glaubensgemeinschaften, die dann sehr fanatisch agieren. Ja, man versucht quasi in diesem ersten Kapitel erstmal seinen Zug etwas weiter aufzupimpen und dementsprechend weitere Waggons zu bekommen, sodass alle Menschen, die mitfahren, dementsprechend auch etwas mehr Platz haben. Und außerdem findet man noch weitere Mitreisende, die sich dann einem auch anschließen in diesem ersten Kapitel. Also da ist schon sehr viel Bewegung drin und es sieht wirklich auch in diesem Kapitel, obwohl das ja ganz anders vom Setting her ist, hervorragend aus. So die gesamte Umgebungsgrafik macht einen sehr glaubwürdigen Eindruck auch an der Stelle.
Absolut. Und was man da schon in diesem ersten freieren Abschnitt dann feststellt, was jetzt vielleicht jetzt für Open-World-Spieler jetzt nicht so verwunderlich ist, uns werden auch Fahrzeuge an die Hand gegeben, damit wir Distanzen ein bisschen schneller zurücklegen können. Zu Anfang ist eins der wichtigsten Vehikel das Boot, weil wir ja in so einer sumpfigen Landschaft unterwegs sind, bekommen wir die Möglichkeit, dann eben auf kleine Inselchen zu fahren und überhaupt uns übers Wasser zu bewegen, denn wirklich schwimmen können wir nicht. Was ich jetzt aber auch nicht so für unrealistisch halten würde, denn man ist schon sehr schwer bepackt in dem Spiel. Ich glaube, mit dem dicken Rucksack und der Panzerung, die man anhat und Helm und allem, könnte keiner von uns wirklich schwimmen. Von daher, ja, ist es nur allzu nachvollziehbar, dass man eben ein Bötchen braucht. In den späteren Gefilden, wo es dann halt eben nicht so sumpfig ist, bekommen wir dann aber auch tatsächlich andere Fahrzeuge an die Hand gegeben, auch ein Auto dann später.
Ja, Autodresine, ich überlege
Genau.
gerade. Ja, also man hat verschiedenste Fortbewegungen. Fahrrad gibt es nicht und auch kein Motorrad.
Genau,
Ja,
gibt es tatsächlich
ja.
nicht, ja.
Vielleicht mal einen kleinen Schlenker in Richtung Technik des Spiels. Die grafische Gestaltung insgesamt ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also auf der Xbox läuft es komplett flüssig mit 30 Bildern pro Sekunde. Man hat eine ganz tolle Grafik auf der Xbox One X sogar in 4K. Steuerung per Pad funktioniert sehr, sehr gut, was dazu geführt hat. Ich habe es ja dann auf dem PC durchgespielt, dass ich auch da mit dem Xbox Pad gespielt habe. Hat mir sehr viel Freude bereitet, das Spiel per Pad-Steuerung dann auch zu spielen. Sound und Lokalisierung finde ich sehr gelungen. Man hat wirklich gute deutsche Sprecher. Einige haben sich beschwert, dass die Hauptcharaktere alle mit so einem leicht russischen Akzent sprechen, so nach dem Motto, ja, wenn man selber Russe ist, warum wird dann quasi mit russischem Akzent gesprochen. Wenn man Deutscher ist, spricht man ja auch nicht mit deutschem Akzent, sondern einfach nur Deutsch. Aber für mich funktioniert das sehr gut, um mich da in so eine russische Setting-Atmosphäre zu versetzen. Also ich mag das, dass die mit russischem Akzent sprechen.
Ja, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, ich hatte ja mal mit dem Metcalf von Ravioli zum allerersten Metro auch mal einen Podcast gemacht. Da hatte er, meine ich, gesagt, dass er sogar auf Russisch gespielt hat und dann mit Untertiteln. Wäre jetzt nicht so unbedingt meins, aber gibt natürlich nochmal so einen kleinen Atmosphärepunkt. Man kann es natürlich theoretisch machen. Aber ich finde die Lokalisierungen, auch die englischen Sprachausgaben sind auch top, kann man jetzt nicht viel mit falsch machen. Ja, auch im Englischen wie auch im Deutschen hat man eben diesen russischen Akzent, aber mich hat das jetzt nicht gestört oder für mich wäre das jetzt nicht so ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, dadurch verliert jetzt das Spiel oder dem würde ich jetzt großartig Minuspunkte deswegen geben.
Nee, also das passt.
Und grafisch muss ich dir absolut recht geben, das Ding sieht halt einfach sehr, sehr, sehr gut aus. Ich meine, ich habe es Anfang letzten Jahres gespielt, dann auf dem PC und ich war wirklich überwältigt von der Optik und jetzt auch, wo ich den zweiten DLC angefangen habe, waren meine ersten Eindrücke einfach wieder, ich war so hin und weg, also es sieht einfach so schön aus, die Landschaft.
Ja, zumal auf dem PC das Ganze auch noch in so einer Art Turbo-Modus geschaltet werden kann. Das Spiel ist eins der wenigen und ersten Spiele, die auch RTX-Grafik unterstützen. Und wenn man es dann mal im RTX-Modus auch gespielt hat, was aufgrund von dieser Deep-Learning-Struktur, die bei diesen Nvidia-Karten auch dabei ist, tatsächlich sogar dann auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit, in einer hohen Auflösung, nämlich in WQHD sogar dann auch flüssig funktioniert, hat man tatsächlich eine so stimmungsvolle Beleuchtung und so Spiegelungseffekte auf den Wasserflächen, das ist einfach dadurch einer der schönsten Shooter an der Stelle, die man wahrscheinlich im Moment spielen kann. Also das kann ich sehr empfehlen, wenn man da so eine Grafikkarte hat, dann auch mal in dem Modus auszuprobieren. Das hat wohl vor einem Jahr, als das Spiel rausgekommen ist, noch nicht so gut funktioniert. Aber da ist ordentlich dran geschraubt worden in den letzten Monaten und das sieht jetzt ganz toll aus. Ja. Der technische Aspekt, glaube ich, ist damit hinlänglich besprochen. Jetzt hatten wir gerade schon die Sumpflandschaft, die wir angegangen sind. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, danach kam die Wüste, ne?
Es gibt auf jeden Fall noch die Wüste. Ich weiß aber nicht, ob die Wüste nicht sogar noch weiter am Ende war und dazwischen, oder war das, nee, genau, erst kam, glaube ich, die Wüste und dann kam noch dieses sehr waldige, dschungelartige, ne?
Richtig, genau. Und unterbrochen eben, wie du immer eben schon gesagt hast, dann nochmal von geschlossenen Anlagen. Bei der Wüste, ähnlich wie bei dem Level, der in der Sumpflandschaft spielt, hat man auch hier ganz tolle Berg- oder Geröllhänge. Man hat hier so ein richtiges Fallout-Setting geschaffen, weil man auch dort ja irgendwelche staubigen Tankstellen und ähnliches in der Umgebung platziert hat. Und tatsächlich ist sogar die Spielwelt relativ groß in dem Bereich. Man zieht hier gegen so eine Art, ja, ist das so eine Art Ölbaron oder was? Der wohnt ja da in dieser riesigen Anlage, wo er irgendwas ja hortet. Weißt du noch, was das war?
Ich finde, Ölbaron ist ganz treffend, glaube ich. Ich meine, das Problem war ja, dass man da mit dem Zug Halt macht, weil man Treibstoff braucht und ich glaube Wasser auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder war es nur eins von beiden?
Beides, genau.
Auf jeden Fall, auf beides. Den Ressourcen sitzt halt eben dieser Baron, welcher scheinbar da einen Krieg führt, denn es gibt noch einen anderen Charakter, den man da treffen kann und finden kann, mit dem er da scheinbar im Clinch liegt. Und auch da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze für sich entscheiden kann. Und das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die Sache ist, man hat natürlich einmal diese persönliche Quest, die einem durch das ganze Spiel begleitet, aber diese Open-World-Abschnitte, beziehungsweise generell die Kapitel in dem Spiel, die erzählen nochmal immer so eine kleine eigene Geschichte, die sich auf diesen Ort fokussiert. Und da findet eine Geschichte statt, die dort angefangen und beendet wird. So im Sinne einer, ich sag einfach mal, Kurzgeschichte. Wir sehen nicht so hundertprozentig, wie es von da aus weitergeht, weil wir bringen dort gewisse Steine ins Rollen. Wie die jetzt tatsächlich dann am Ende dann genau aussehen werden, das kriegen wir nicht mit, weil wir dann mit unserem Zug wieder weiterfahren. Aber es gibt immer solche kleinen Geschichten, in die wir reinkommen, wo wir einen Teil miterleben und dann wieder rausgehen, weil wir natürlich eine eigene Quest haben, die es zu erfüllen gilt. Aber das ist halt eben auch so ein, finde ich, ganz, ganz netter Aspekt, dass wir dann halt in jedem Ort, die ja nun mal auch weit voneinander getrennt sind, insofern auch realistisch ist, dass die ja nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, aber dass wir immer so kleine Geschichten dort miterleben.
Ja. Man hinterlässt quasi überall verbrannte Erde und verzieht sich danach. Aber du hast recht, da ist überall so eine Art Mini-Geschichte,
genau,
wo auch und viel Entscheidungsfreiheit dann auch. Oder zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe es ja nicht mehrfach gespielt, insofern weiß ich nicht, ob man sich teilweise auch anders entscheiden konnte.
Ja, mehrfach habe ich es nicht gespielt, aber es gibt auch bestimmte spezielle Charaktere, die man dann auch in den Orten trifft, die dann auch da bleiben. Man trennt sich auch schon mal von, also man nimmt nicht nur Figuren auf in den Zug, sondern es kann auch schon mal sein, dass Charaktere dann halt zurückbleiben und dort dann einfach irgendwie weitermachen wollen oder so. Also es passiert sehr viel auch an kleinen persönlichen Geschichten, die manchmal dann eben speziell an diesem Ort dann halt gebunden sind. Irgendwie ganz interessant gemacht, wie die Art und Weise, wie die Geschichte da erzählt wird.
Ja. Ja, von diesem Punkt aus fährt man dann eigentlich zu so einer Station hin, die in einer Art Staudamm, glaube ich, liegt oder zumindest in einem Berg, irgendwie Staudammberg, irgendwie sowas in der Art, wo es heißt, dass die alte Regierung untergekommen ist und man erhofft sich dort Hilfe. Tatsächlich ist das aber so eine Art Kannibalencamp, wo man dort landet, wo die die Überlebenden hingelockt werden mit dem Versprechen, dass man dort Hilfe bekommt von staatlicher Seite. Und das Setting fand ich so richtig krass. Also das war sehr bedrückend dort. Es sah eklig aus. Es war unheimlich. Es hat teilweise an Setting-Teile aus den alten Metro-Teilen erinnert, weil der Aufbau des Gebäudes ähnlich war wie Gebäudeteile aus alten Teilen. Also da hatte man dann auch einen sehr schönen Bezug zu den alten Spielen, das Gefühl, in derselben Spielwelt zu sein. Wenn man jetzt vielleicht genug hatte, sich auf der offenen Welt frei zu bewegen, kam man hier wieder voll auf Metrokosten und konnte dementsprechend sich durch enge Gänge und eine feste Anlage ballern.
Ja, aber ich war sehr froh danach dann wieder aus diesem ganzen Scheiß dann raus zu sein, weil das war echt unangenehm. Also die haben es wirklich so schön hinbekommen, dass man sich einfach nur freut, da aus dieser ganzen Anlage wieder raus zu sein.
Ja, das auf jeden Fall. Es war bedrückend. Und umso schöner ist dann nämlich der Level danach. Das ist dieser Wald- und Wiesen-Level, den du eben schon angesprochen hast. Man hat hier eine wirklich sehr detaillierte Waldlandschaft, die man bereist, die auch durch die dichte Baumstruktur wirklich hervorragend aussieht. Also das muss man an der Stelle wirklich sagen. Und alles in allem hat mir trotzdem der Abschnitt, glaube ich, also auf diesem insgesamt sehr hohen Niveau am schlechtesten gefallen. Was insbesondere auch daran liegt, dass hier, fand ich, ein sehr nerviger Art Zwischenbossgegner einen durch das gesamte Level verfolgt. Das fand ich immer etwas nervig irgendwie.
Ja, das Level an sich war auch gerade vom Anfang, glaube ich, ja noch etwas linearer, obwohl man sich eigentlich unter freiem Himmel bewegte und man etwas mehr Offenheit dann von vorher gewohnt war, aber das ein bisschen doch etwas klarer, immer strukturiert, dass man immer zu einem gewissen Ausgangspunkt hin musste, um dann wieder ins nächste Gebiet dann weiterzukommen. Man hat sich so Areal für Areal irgendwie da durchbewegt und entweder dann halt laut ballernd, wobei ich glaube am Anfang hat man ja die Armbrust, von daher war das eher der way to go, dann eher etwas leiser unterwegs zu sein.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber nichtsdestotrotz
kann man ballern.
Genau, aber nichtsdestotrotz immer noch auf hohem Niveau. Aber das Schöne bei dem Spiel ist, dadurch, dass es so unterschiedliche Settings bietet, ist für jeden, ja, eigentlich schon fast für jeden Spieler irgendwie was dabei, was einem dann vielleicht besser oder schlechter gefällt. Aber es gibt eine richtig schöne Varianz in dem Spiel. Also man erlebt immer irgendwie wieder was Neues.
Ja, zumal für mich eine der coolsten Szenen wiederum in diesem Level versteckt ist. Und zwar kommt man auf eine Teeparty der besonderen Art. Es wohnt einer, der sich so selber als Pirat bezeichnet, in einem sumpfigen Teil von diesem Wald. Und der sitzt dort mit toten alten Kameraden am Tisch und unterhält sich auch mit denen. Das Ganze erinnert irgendwie an Alice im Wunderland. die ja auch für ihre Teepartys bekannt ist. Und man kann sich dann selber mit dazusetzen an den Tisch und dann mit denen nachher dann auch noch Gitarre spielen und je nachdem, wie man das gestaltet, dann eine Teeparty erleben. Das fand ich sehr, sehr cool, diese Szene.
Das ist richtig. Die ist auch sehr in meinem Kopf drin geblieben. Ich fand es einfach sowas von genial gemacht, diesen Moment. Man kann ihn halt auch wirklich extrem auskosten und dann halt bis zu seinem Ende treiben und es ist dann ja, halt ich einfach.
Das waren so 10 Minuten oder so bestimmt, die man da nur am Tisch sitzt mit den Leuten.
Genau, aber ich fand es halt unglaublich gut gemacht und von der, auch wieder mit der Atmosphäre und mit dieser Dramatik, die dann eigentlich hinter dieser Figur dann da steckt, die dann da sitzt und was sie dann durchgemacht hat oder durchlebt hat und wie sie dann einfach, ja, nun mal halt vom Kopf her dann auch so einen Knacks weg hat, dass sie dann halt eben diese Teeparty dann da macht.
Nee, das war, eine sehr, sehr schöne Szene und.
Aber was an der Stelle auch vorkommt, was immer irgendwie auch so ein Begleiter war der Metro-Spiele, tatsächlich die Musik wird immer wieder aufgegriffen. Also es gibt immer wieder Punkte in dem Spiel, wo dann halt eben auf einer Gitarre gespielt wird oder auf einem Klavier gespielt wird. Auch jetzt gerade im zweiten DLC, den ich am Spielen bin, da gibt es eine Möglichkeit, sich an einem bestimmten Punkt auf so eine Couch zu setzen. Da liegt dann eine Mundharmonika und du kannst dann halt einfach erstmal für ein paar Minuten auf der Mundharmonika spielen. Und jetzt sind sie sogar noch hingegangen, man kann sogar noch Stücke in dem Spiel finden, dass man sogar noch andere Stücke spielen kann und solche Sachen. Also man merkt schon, dass auch die Musik tatsächlich einen gewissen Stellenwert scheinbar für die Entwickler hat, dass sie immer wieder überall Instrumente auch im Spiel einbauen. Ich meine, man findet auch immer wieder mal Gitarren, die irgendwo rumliegen, wo man einfach nur mal so kurz über die Saiten streichen kann. Aber Musik ist auf jeden Fall irgendwo Bestandteil in dem Spiel, in diesem Universum. Und es wird immer wieder gerne aufgegriffen und eingebaut.
Also mindestens ein Musiker unter den Programmierern.
Ja, scheinbar. Ja. Also es hat auf jeden Fall, es ist schon zu viel, als dass das jetzt nur Zufall wäre. Also das scheint auf jeden Fall ein Element zu sein, was den Entwicklern auf jeden Fall am Herzen lag und was sie dann halt gerne überall eingebaut haben.
Ja. Ja, und ja, aus diesem Gebiet geht's dann eigentlich schon zur letzten Station, die man bereist. Das ist dann wiederum ein Moskau-ähnliches Stadtsetting. Jetzt überlege ich gerade, welche Stadt das war, wo man hingereist ist. Ist auf jeden Fall weit im Osten schon gewesen, aber wenn du es jetzt auch nicht weißt, dann sagen wir einfach mal eine andere russische Stadt.
Ja, müsste ich jetzt tatsächlich googeln. Also ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, wo man da sich genau befindet. Aber ja, das der Stadtabschnitt ist dann mehr oder weniger das Finale von dem Hauptspiel.
Ja, und da war für mich zumindest auch erwähnenswert, dass da ein sehr, sehr cooler neuer Gegnertyp aufkommt, und zwar Yetis, die sich in dieser sehr verschneiten russischen Stadt dann befinden. Also hier hat man wirklich wieder das Setting dann aus Moskau gespiegelt, das heißt, zerstörte Großstadt, alles mit Schnee bedeckt, alles verstrahlt, man muss viel durch Metrogänge gehen. Und was diese Yetis für mich so besonders macht, ist, wie die aussehen. Denn die erinnern mich schon sehr, sehr stark an das Monster aus Monster AG mit dem fluffigen Fell. Also so eine tolle Figur habe ich bisher, also jetzt unter haarigen Aspekten, habe ich bisher noch nie in einem Spiel gesehen. Das fand ich richtig, richtig cool. Hat leider dazu geführt, das nutzt diese Nvidia HairFX Schnittstelle, dass wenn 2 oder 3 davon auf dem Bildschirm sind, dass das dann doch auch merklich bei den Framerates von den sonst immer stabilen 60 schon mal auf 50 oder 40 runtergeht. Aber wenn nur einer davon auf dem Bildschirm ist, der sieht super aus und ja, ist wirklich haarig.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, an sich der Gegnertyp ist jetzt nicht neu, den kennt man auch theoretisch aus den vorherigen Metro-Teilen. Aber das Interessante ist, dass wir quasi in dem üblichen Metro-Setting starten und dann zum Ende hin uns wieder in einem Setting bewegen, was dann halt eben auch wieder dieses klassische Metro-Setting ist. Und da findet dann das Finale statt und dann halt eben mit diesen wirklich furchteinflößenden, gigantischen Gegnern ist es nochmal ein richtig harter Endkampf, den wir da bestreiten müssen, um das Ganze dann halt eben zu Ende zu bringen.
Ja, ganz genau. Ja, ich würde sagen, wir, um auch den Übergang zu den DLCs zu finden, müssen wir jetzt gleich ein wenig spoilern. Also ich meine, wir haben eh ja schon vom Spiel jetzt auch inhaltlich einiges zusammengefasst, aber wer sich jetzt das Ende nicht spoilern will, sollte zumindest dann jetzt gleich, glaube ich, besser abschalten. Denn übers Ende möchte ich dann doch noch mit dir reden und auch über die möglichen DLCs, die dann noch auftreten. Insofern, wer jetzt hier sich verabschiedet, erstmal danke fürs Zuhören. Alle anderen bleiben gespannt dabei.
Genau.
Ja, denn worauf ich hinaus will, ist, am Ende stirbt ja der Hauptcharakter des Spiels. Zumindest bei meiner Variante. Und ich hatte anfangs schon gesagt, ich habe auf YouTube mir andere Enden angeguckt. Also selbst wenn man das gute Ende quasi erwischt, stirbt dieser Hauptcharakter. Deswegen stelle ich mir jetzt die Frage, wie geht das mit den DLCs weiter? Wen spielt man da? Was spielt man da?
Die DLCs erzählen nicht die Geschichte von Artyom, sondern die DLCs, also der erste DLC handelt erstmal hauptsächlich von dem Miller. Der Miller, der Papa halt von Anna, welcher man erlebt im ersten DLC quasi nochmal das Ende aus seiner Perspektive.
Oh ja, genau, weil man trennt sich ja in der letzten Mission. Man ist ja, genau, mit Miller unterwegs. Das ist natürlich cool.
Genau.
Finde ich sehr gut, den Ansatz, ja.
Genau, und der Miller ist ja der, welcher am Ende dann stirbt und drauf geht und er in...
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Ich glaube, der muss nicht sterben oder muss der, also ich, bei diesem YouTube-Video war also, er nämlich dann auch noch mit dabei, wobei es auch eine Vision gewesen sein
okay,
kann.
Also bei dem Ende, wie es bei mir war, war es so, dass Artyom fast gestorben wäre, aber noch durch Miller gerettet wird.
Mhm.
Und dabei aber Miller drauf geht, welcher dann am Ende dann begraben wird von Artyom. Aber man erlebt quasi dann in diesem ersten DLC nochmal dieses ganze Geschehen aus den Augen von Miller und wie er dann eben diesen eigentlich schon toten Artyom dann halt eben noch rettet und dabei dann allerdings drauf geht, denn im Endeffekt erzählt dieser erste DLC eben diesen Switch, der stattfindet, dass Miller, welcher hätte sich noch retten können, alles daran setzt, Artyom da rauszubekommen, weil er auch der Mann ja seiner Tochter ist. Und dann quasi eben den sauren Apfel beißt und stirbt und dann eben Artyom das Weiterleben ermöglicht. So dass Artyom dann quasi dann die Spartans dann anführen wird. Beziehungsweise dann eben, die dann eben ins neue Leben dann an den strahlungsfreien Ort dann irgendwie führt. Und der zweite DLC geht ganz weg von dieser Geschichte um Artyom, Miller und so weiter, sondern erzählt die Geschichte von Sam, welcher auch ein Teil dieses Spartan-Orden ist, aber welcher sich loslöst nach den Ereignissen von dem Hauptspiel und sagt, wir haben jetzt hier unseren sicheren Hafen erreicht und wir haben jetzt soweit alles gelöst, aber ich habe noch eine persönliche Quest, ich will meinen Papa finden und Sam ist eigentlich ein Amerikaner, und er möchte, glaube ich, nach San Diego zurückkommen und tritt dann seine Reise an, um dahin zu kommen. Also tatsächlich dann ein neuer Charakter und ein ganz neuer Storypunkt wird eröffnet.
Okay, das klingt sehr spannend, weil da frage ich mich ja, wie man nach San Diego kommt. Das ist ja dann doch nochmal ein Stückchen weiter.
Genau, also relativ schnell stellt sich am Anfang des DLCs heraus, man braucht ein Boot. Und darum geht's jetzt gerade. Ich habe jetzt so etwa anderthalb Stunden gespielt und ich bin jetzt, man muss dazu sagen, so der erste DLC-Abschnitt ist sehr schlauchig. Das ist halt wirklich so ein Tunnel, den man mehr oder weniger lang geht. Und der zweite DLC ist dieser krasse Gegensatz jetzt dazu, das ist jetzt wieder Open World. Ich bin in einer großen freien Umgebung drin und durchlaufe verschiedene Stationen und muss jetzt an einem Punkt halt einfach schaffen, irgendwie übers Wasser zu kommen, um dann halt eben überhaupt eine Möglichkeit zu haben, nach Amerika zu kommen.
Mhm. Ja. Das. Wie lange hast du an dem ersten DLC gespielt?
Der erste DLC ist recht kurz. Ich glaube, 4-5 Stunden kann vielleicht sogar sein. Also das war so ein Ding, den machst du mal an einem Nachmittag an und kannst auch an einem Nachmittag durchziehen. Es ist ja quasi eigentlich nur noch mal dieser letzte Abschnitt vom Hauptspiel aus der anderen Perspektive erzählt. Allerdings, es kommt noch ein Aspekt hinzu. Man erlebt Flashbacks von diesem, oh, wie hieß der noch mal? Man trifft ja diesen kleinen Jungen am Ende, der von seinem Papa erzählt. Und
genau.
Du erfährst auch die Geschichte von seinem Papa, der kurz vorher quasi dann diese Quest angetreten ist, um, glaube ich, auch diese Karte, die suchen, wo dann dieser Abschnitt aufgezeichnet ist, der dann halt nicht so verseucht ist. Er ist, glaube ich, auch aufgebrochen, um die Karte zu finden, hat es aber nicht geschafft. Das schafft ja dann aber dann, diese Suche macht ja dann halt eben Miller dann halt eben weiter. Und man hat dann eben, deswegen heißt der erste DLC ja auch die zwei Kernels, weil es eben die Geschichte von dem Papa von dem Jungen erzählt, plus dann halt die Geschichte von Miller.
Ja, ihr merkt das schon, sehr, sehr viel Story in einem quasi Shooter-Spiel. Das ist wirklich das Besondere. Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas... Ja, vielleicht noch, wie hat dir das Ende gefallen, dass der Hauptcharakter gestorben ist?
Ich bin jetzt einfach sehr gespannt, ob das jetzt... insgesamt, so wie sie es jetzt gemacht haben, jetzt erstmal einen Endpunkt bedeutet für ja die Geschichte, die wir bis jetzt haben. Also die Artium-Geschichte ging jetzt über 3 Teile hinweg. Ist das jetzt quasi tatsächlich wirklich ein Endpunkt von der Artium-Geschichte? Heißt das, ein neuer Metro-Teil wird auf jeden Fall dann auch einen neuen Charakter beinhalten? Könnte sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt so eine Artium-Trilogie gehabt und ein weiterer Metro-Teil wäre dann halt auf jeden Fall ein neuer Charakter. Hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen, dann halt eben nochmal einen Start zu haben, wo man in etwas andere Richtungen wieder gehen kann und eine neue Geschichte sich entwickeln lassen kann. Ich fände das insofern nicht schlecht, dass wir jetzt einfach so einen geschlossenen Kreis haben, dass eben die Leute mit ihrem Zug da jetzt was Neues aufgebaut haben und dass wir jetzt in einem neuen Metro-Teil mit einem neuen Punkt dann halt einfach starten, fände ich eigentlich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Insofern bin ich auch sehr gespannt, wie sich jetzt der zweite DLC entwickelt, welcher ja schon ja auch ein Charakter ist, der sich aus dieser Gruppierung herausgelöst hat. Aber wie jetzt ein ganz neuer Metro-Teil aussehen könnte, wage ich mir jetzt noch nicht auszumalen, aber ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass man halt eben ja einfach wieder einen Neustart machen könnte, einfach von einem anderen Punkt, je nachdem, geschichtlich davor, danach, mittendrin, wie auch immer, einfach was anderes dann anfängt aufzumachen an Geschichte.
Ja. Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, dass der Hauptcharakter gestorben ist. Jetzt nicht, weil er eben gestorben ist, aber weil das so ein... es war für mich überraschend. Es war mal was anderes für ein Computerspiel an der Stelle. Und ich fand eben, dass man da dieses Gefühl eines Abschlusses dann tatsächlich dann auch bekommen hat. Und so dieses sehr dann melancholische Ende hat mir... irgendwie dann doch auch gezeigt, dass das Spiel tatsächlich eben was anderes ist als viele andere Computerspiele, die eine Story dann doch eben auch gerne auf Fortsetzungen bedacht weitererzählen. Das fand ich sehr, sehr gelungen an der Stelle und hat auf jeden Fall eine sehr traurige Stimmung am Ende gemacht, weil man ja auch beobachtet, wie die dann alle am Grab stehen und die Kamera so langsam rauszoomt. Das fand ich tatsächlich sehr filmisch und gut umgesetzt an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich fände es jetzt eigentlich sogar ganz gut, wenn man an dem Punkt dann wirklich halt sagt, dass man diese Artium-Geschichte beendet. Also ich meine, rein theoretisch könnte man ja hingehen. Ich glaube, Anna ist ja zum Ende hin ja auf jeden Fall schwanger. Das heißt, rein theoretisch könnte man dieses Ding machen, so man erzählt die Geschichte des Kindes so von Artium und so später, dann viele Jahre später weiter. Aber ich fände es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man sagen würde, wir machen da jetzt wirklich einen Cut und sagen, okay, die haben jetzt diesen Punkt erreicht, da entsteht eine Siedlung und fertig und wir machen jetzt einfach ein neues Kapitel auf. Das fände ich jetzt eigentlich auch nicht verkehrt.
Ja, zumal man ja durch diesen Story-Kniff, dass es ja überall Siedlungen oder überall Überlebende gibt, tatsächlich sich sogar aus Moskau rausbewegen könnte. Jetzt heißt das Spiel dummerweise Metro. Jetzt ist die Frage, inwiefern die da an Moskau kleben. Aber grundsätzlich könnte man sich ja wirklich vorstellen, irgendwo auf der Welt jetzt neu zu starten. Aber ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, das Einzigartige, diese russische Atmosphäre dann natürlich zu verlieren. Aber gut, braucht man gar nicht so viel spekulieren. Das sollen sich schlaue Köpfe überlegen, wie man die Geschichte würdig weitererzählt. Ich würde mir aber ähnlich wie du auch wünschen, dass man jetzt eben nicht einfach an der Stelle weitererzählt, wo wir gerade stehen, sondern dass man vielleicht wirklich mal jemand anderen dann betrachtet oder eine andere Familie.
Genau, auf jeden Fall. Also insofern, klar, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal neugierig. Das kann ich jetzt halt eben noch nicht sagen, wie sich jetzt halt eben die Geschichte um Sam dann halt entwickelt und ob er es jetzt schafft nach Amerika oder so weiter. Ich weiß nicht, ob man das als Ausgangspunkt nehmen könnte, um eine neue Metro-Trilogie oder was auch immer dann man daraus machen möchte, zu eröffnen oder ob man sich was ganz Neues überlegt. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Entwickler wirklich drei große, gute Spiele gemacht haben, mit wirklich extrem viel Liebe zum Detail, mit sehr viel Atmosphäre drin. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne auch an den zweiten Metro-Teil, wie man am Anfang einfach die Möglichkeit hat, in so einer kleinen Comedy-Kabarett-Sitzung sich reinzusetzen, und das ist komplett optional, und man kann einfach so eine Vorführung, die geht über zig Minuten, kann man sich halt einfach reinziehen, um einfach diese Stimmung und diese Atmosphäre von diesem Ort aufzusaugen. Man kann das auch ignorieren, aber solche Elemente, die da drin stecken, das ist krass, was die Entwickler da in Herzblut reingesteckt haben.
Ja, sehr viel Liebe zum Detail und auch so viele Gegenstände und was da alles überall rumfliegt und rumliegt, und das hat deswegen auch für mich eben diese Rollenspielatmosphäre dann schon ausgemacht.
Ja, achso, es gibt einen Aspekt, der fällt mir gerade noch ein, den haben wir jetzt etwas unter den Tisch fallen lassen bei Metro Exodus. Es gibt so eine Art Crafting-System, man kann Materialien finden und seine Waffen beziehungsweise Equipment zu craften. Ich hatte aber jetzt nie das Gefühl, dass man jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, sehr akribisch alles absuchen muss. Also ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass man jetzt irgendwann einen wirklichen Mangel an Sachen hat. Es gibt theoretisch auf jeden Fall ein bisschen Crafting und man muss ab und zu auch, glaube ich, die Waffen halt sauber machen, damit die dann halt eben nicht verklemmen beim Abfeuern. Aber das sind jetzt keine Aspekte, die jetzt irgendwie den Spielfluss jetzt irgendwie stören würden oder so.
Nö, macht man so nebenher.
Genau, das macht man so.
Man kann dann mal größere Waffenbeutel oder irgendwas sicher basteln. Solche Geschichten.
Genau.
Das ist, sehr gut eingeführt.
Aber es ist jetzt halt nicht so ein Ding, was man jetzt vielleicht in anderen Open-World-Spielen halt sieht, dass man da jetzt irgendwie was die ganze Zeit sammeln muss oder irgendwie richtig sich Equipment grinden muss oder sowas. Das sind einfach so Dinge, die passieren so ein bisschen nebenbei, schaffen vielleicht noch so ein klein bisschen Atmosphäre, dass man dann halt eben auch gezwungen ist, sein Equipment halt eben einfach sauber zu halten und sowas, ist ja jetzt eigentlich nochmal ein Pluspunkt für die Atmosphäre.
Ja, genau, das ist, hat man ja in anderen Spielen so nicht. Wo man eher immer ja mit beschäftigt ist, ist für die Gasmaske da entsprechend immer neue Filter zu haben, weil die halten immer nur eine bestimmte Zeit, aber das ist ja dementsprechend auch schon zurückgefahren. Also
genau.
Ich hatte nie Mangel an irgendwas, außer Munition, da muss man vielleicht schon ein bisschen haushalten, aber jetzt auch nicht so, dass es gestört hätte. Einfach nur, dass man nicht das Gefühl hat, man hat endlos Munition, das war tatsächlich nicht der Fall.
Genau, da muss man nur eventuell, man ist dann ja darauf begrenzt, dass man halt eben zwei große Waffen bei sich tragen kann. Und man muss ab und zu an bestimmten Punkten kann man ja switchen, wieder auf andere Waffen aus seinem Gesamtequipment heraus. Da muss man, wenn man Munitionsmangel bei einer Waffengattung hat, ist es vielleicht nicht verkehrt, dann einfach auf eine andere Ausrüstung dann zu wechseln, wo man dann halt wieder ein bisschen mehr Munition vielleicht hat. Aber ja.
Ja, ansonsten, Angriff ist die beste Verteidigung. Gegner lassen natürlich immer Munition fallen, insofern.
Genau, außer es ist ein Mutant ohne Taschen, dann kriegst du leider nichts aus dem raus.
Das stimmt, genau.
Ja.
Ja, ja, also mein Fazit ist, das habt ihr jetzt auch im Verlauf des Podcasts wahrscheinlich ja mitbekommen, mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Im zweiten Anlauf, nachdem ich dem Spiel ein Jahr nach einigen Monaten Verzögerung nochmal eine Chance gegeben habe und das Ganze angeguckt habe, ja, hat es mich vollends überzeugt. Ich kann nur empfehlen, das Spiel durchzuspielen, wer den Game Pass hat. Es kostet euch eh nichts. Schaut hinein, spielt es durch oder spielt es zumindest mal an. Der Gamerscore, den das Spiel abwirft, der ist auch nicht so verkehrt. Also einfaches Durchspielen, ohne jetzt groß was zu ergrinden. Da so um die 500 Punkte ist da ohne Mühe auf jeden Fall auch drin, wenn man da Wert drauf legt. Und ich freue mich tatsächlich auch auf dann kommende Teile.
Ich auf jeden Fall auch. Und es ist einfach eins meiner Spiele-Highlights aus dem letzten Jahr gewesen. Und ich finde es nach wie vor, es ist ein super gutes Spiel. Ich kann da jetzt nichts wirklich Negatives sagen. Also es ist zum Anfang letzten Jahres rausgekommen und es hat einfach für mich das Spielejahr einfach perfekt eröffnet. Es war neben dem Resident Evil 2 Remake einfach, das waren so zwei Top-Titel, mit denen das Jahr angefangen hatte. Und ich war einfach, gerade was Metro angeht, in vielen Aspekten einfach hin und weg und bin gerade wieder einfach voll drin, auch durch den zweiten DLC. Und ich mag einfach das Spiel sehr, sehr gerne.
Verständlich, ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch zum Ende des Podcasts gekommen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Podcast. Alle, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, ja, möchte ich dann an der Stelle jetzt verabschieden. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Thema weiß ich noch nicht, da müssen wir dann einfach mal gucken. Lasst euch überraschen und ja, dann Andreas, darfst du dich auch noch gerne verabschieden.
Ja, das war es dann von mir. Ich bin dann auch raus und hoffe, ihr habt eine Menge Spaß mit dem Podcast gehabt. Eine gute Stunde haben wir jetzt zusammen, das ist perfekt, denke ich.
Jo, reicht für eine Autofahrt. Jo. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, bis bald. Euer Thomas.
Macht's gut, euer Andreas. Tschüss.